rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Talk. Wenige Tage nach dem Terroranschlag in Wien vom vergangenen Herbst ist Innenminister Nehammer mit einer dramatischen Erklärung an die Öffentlichkeit getreten. Er hat gesagt, die Exekutive hat eine Razzia gegen die Muslimbrüder durchgeführt und dabei sei ein Schlag gegen den gefährlichen Extremismus gelungen. Fast 1000 Polizeibeamte waren bei dieser Aktion im Einsatz. Es gab 60 Hausdurchsuchungen in ganz Österreich. Es war die umfangreichste Antiterroraktion der Zweiten Republik, mit schweren Verdachtsmomenten, Verdacht der Terrorfinanzierung, Verdacht der Bildung einer terroristischen Vereinigung, Verdacht der Geldwäsche. Verhaftet wurde niemand und auch nach mehr als einem halben Jahr ist es zu keiner Anklage bisher gekommen. Dafür erhebt sich der Verdacht, dass diese Antiterror-Razzia politisch motiviert war. Das ist heute unser Thema. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich den Politikwissenschaftler Farid Hafez. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Hafez forscht über Islamophobie in Europa und in Österreich. Er war eines der Ziele dieser sogenannten Operation Luxor. Er ist der vielleicht der prominenteste Beschuldigte. Herr Hafez, wenn wir noch einmal einen Blick zurückwerfen auf diesen Tag der Hausdurchsuchung. Wie ist das damals bei Ihnen abgelaufen in Ihrer Wohnung?
Ja, um 5 Uhr in der Früh sind die Einheiten, gefühlt waren das um die 20 Leute plus, um 5 Uhr in der Früh reingestürmt, haben meine Haustüre zerstört, mein Fenster zerstört, durch das sie dann reingesprungen sind und haben voll bewaffnet, Cobra, meine Kinder und mich aufgeweckt, aus dem Bett quasi, aus dem Schlaf gerissen und mich dann zu einer Einvernahme mitgenommen, die ich aber verweigert habe. Und ja, es war ziemlich brutal, es war traumatisierend für mich, für meine Kinder. Und die Konsequenzen dessen sind natürlich sehr heftig, weil seither die Konten eingefroren sind.
Nach wie vor, seit einem halben Jahr.
Ja, das Haus beschlagnahmt wurde, die Republik sich in das Grundbuch eingetragen hat. Natürlich vor allem jetzt, was meine Person angeht, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit bin, auch dass einen sehr großen Schaden, was die öffentliche Wahrnehmung meiner Person angeht, mit sich gezogen hat. Von daher, ja, es war sehr heftig. Ich selber war enorm verwundert, war schockiert, dass so etwas in Österreich möglich ist. Vor allem die erste Sache, die ich von den Behörden verlangt hatte, war, dass sie mir den Durchsuchungsbefehl aushändigen, was sie nach mehreren Interventionen von meiner Seite auch richtigerweise sehr schnell getan haben. Und ich habe da nur schnell drüber, also durchgeblättert und habe gesagt, also pardon, wenn das jetzt zu explizit ist, aber wegen so einem Scheiß, den man auf Wikipedia findet, kommt sie um 5 Uhr in der Früh zu mir und weckt so auf diese Art und Weise mit den Waffen in den Händen meine Kinder auf.
Die Polizei sagt ja, dass die Türe aufgebrochen wurde, dass da auch das Fenster eingeschlagen wurde. Das ist immer wieder der Fall bei Hausdurchsuchungen, wenn Gefahr in Verzug ist. Bei Ihnen ist auch am Ende eine Patrone aus einer Polizeipistole liegen gelassen worden. Aber geschossen hat die Vega ja nicht, oder? Wie Sie am Anfang noch vermutet hatten.
Genau, sie hat das verneint. Ich habe das angenommen deswegen, weil für mich, also als Laie, das ausgesehen hat, als wären zwei Schusslöcher drinnen. Sie haben das verneint, ich nehme das so zur Kenntnis, aber ich glaube, der Umstand, dass die Patrone rausgefallen ist, ist ja auch aussagekräftig.
Das ist bei 60 anderen Hausdurchsuchungen nicht unähnlich passiert, aber die Razzia ist erfolgt im Einklang mit den rechtsstaatlichen Regeln in Österreich. Das betont die Regierung, federführend war der Verfassungsschutz der Steiermark und die Staatsanwaltschaft Graz. So, ich freue mich, dass Thomas Schmiedinger mit dabei ist. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Schmiedinger ist Nahostexperte und er hat die Hausdurchsuchungsbefehle studiert und sehr früh im Falter darüber geschrieben. Sein Urteil war, dass die ganze Causa auf schwachen Füßen steht. Ebenfalls mit dabei ist der Soziologe Kenan Güngör. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Güngör ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Dokumentationsstelle zum politischen Islam der Bundesregierung und ebenfalls dabei ist die Journalistin Anna Thalhammer der Presse. Hallo.
Hallo.
Anna Thalhammer hat in der Presse wiederholt über Ungereimtheiten berichtet rund um diese sogenannte Operation Luxor. Was hat sich da, Anna Thalhammer, an Merkwürdigkeiten angehäuft?
Naja, Sie haben es zuerst angedeutet, auch der Thomas Schmiedinger ist ja zu dem Befund gekommen, dass das alles auf sehr wackeligen Beinen steht. Ich habe damals auch diesen Hausdurchsuchungsbefehl gelesen, aber gut, die Suppe ist dünn, aber wenn die so viele Überwachungsstunden machen, wenn es so viele Beschuldigte gibt, dann muss es doch irgendwas geben, was mehr ist, weil das wäre sonst blamabel für die Staatsanwaltschaft. Und es hat ja lange keine Akteneinsicht gegeben, als sie dann da war und wir das studiert haben, viele tausende Seiten, muss ich ehrlich sagen, also den Verdacht, den es gegeben hat, nämlich der Terrorfinanzierung, der belegt sich für mich bis heute nicht. Die Staatsanwaltschaft versucht aktuell, einzelne Personen also nachzuweisen, dass die zur Muslimbruderschaft gehören sollen, in unterschiedlichster Art und Weise.
Einer hat sich auch gemeldet, hat gesagt, ja, ich gehöre da dazu.
Ja, aber ich denke mir halt ein bisschen, ich meine, das ist keine Terrororganisation in Österreich und insofern verstehe ich nicht ganz, auf was man da eigentlich hinaus will, wenn man das jetzt beweist, ob der da dazugehört oder nicht.
Sie haben geschrieben, dass innerhalb des BVTs es den Verdacht gibt, dass das politisch motiviert war und nicht wirklich rechtlich begründet war. Was haben Sie da aufgedeckt?
Genau, also es gibt Beamte im BVT, die wurden Ende 2017, Anfang 2018, also rund um den Regierungswechsel, wo Herbert Kickl dann das FPÖ-Innenministerium übernommen hat, in eine Arbeitsgruppe Muslimbrüder gesetzt. Und da gab es damals offensichtlich recht großen Widerstand dagegen, weil da hat es dann zum Beispiel Namenslisten gegeben, wo kleine zweijährige Kinder drauf gestanden sind, so wurde mir das erzählt, gegen die dann hätte ermittelt werden sollen. Und man hat sich zwar schon damals dagegen gewehrt, aber das war alles nicht sehr einfach, aus unterschiedlichen Gründen. Und ja, jetzt hat es dazu eine Sachverhaltsdarstellung gegeben von diesen Beamten, die sagen, dass es aus ihrer Sicht keinen Grund gegeben hat, diese Strukturermittlungen so einzuleiten und so zu führen. Und ja, die orten da offenbar einen Amtsmissbrauch seitens des damaligen interimistischen BVD-Direktors und das wird jetzt untersucht.
Thomas Schmiedinger, Sie haben am Anfang schon gesagt, das ist relativ wackelig, steht auf wackeligen Beinen, was seither bekannt geworden ist. Auch zum Beispiel die Tatsache, dass das Gutachten, das Grundlage dieser Hausdurchsuchungen war, jetzt nicht mehr akzeptiert wird von den Gerichten, ein neues Gutachten gemacht werden muss. Was bedeutet das?
Also ich habe dieses Gutachten immer für sehr schlecht befunden und bei mir wäre man mit so etwas wäre bei einer Bachelorarbeit nicht ausreichend gewesen. Das Hauptproblem habe ich von Anfang an aber darin gesehen, an dieser Konstruktion, dass die bloße Mitgliedschaft oder die mutmaßliche Mitgliedschaft bei der Moslembruderschaft schon als Indiz für eine Mitgliedschaft in einer Terrororganisation gewertet worden ist. da außer einigen wenigen Staaten, wie zum Beispiel Ägypten, die eben autoritäre Systeme sind und die Muslimbrüder aus politischen Gründen verfolgen, niemand die Muslimbruderschaft als Ganzes zu einer Terrororganisation erklärt hat und eben unterschiedliche Zweige dieser Organisation sich sehr unterschiedlich verhalten haben. Also mittlerweile, das war damals allerdings noch nicht der Fall, gibt es ja schon eine politische Partei, die von Moslembrüdern gegründet worden ist, die Mitglied der israelischen Regierungskoalition ist.
Also in Israel, nicht in einem arabischen Land.
In Israel, ja. Es reicht also von Mitglied der israelischen Regierung bis hin zu Hamas, die eben im Gazastreifen tatsächlich Anschläge, also vom Gazastreifen heraus verübt. Ja, also das Spektrum ist sehr breit und dieses Konstrukt, die Moslembruderschaft als Ganzes und damit jeder, der dort Mitglied ist oder Sympathisant oder Berührungspunkte hat, wäre ein Terrorist. Dieses Konstrukt als Ganzes ist einfach wissenschaftlich absolut nicht haltbar und wird auch vor Gericht nicht haltbar.
Herr Güng,
daran hat sich nichts geändert, das war von Anfang an so. Was ich für möglich gehalten hätte am Anfang, ist, dass man, wenn man bei so vielen Personen eine Hausdurchsuchung durchführt, dass man dann vielleicht beim einen oder anderen tatsächlich irgendwelche Hinweise findet, dass der zum Beispiel die Hamas finanziert hätte oder irgendeine den Moslembrüdern nahestehende Miliz beim syrischen Bürgerkrieg. Das wäre dann tatsächlich Terrorismusfinanzierung gewesen.
Das wissen wir nicht, ob das passiert ist oder
nicht. Genau, das wissen wir nicht, ob das passiert ist. Bis jetzt ist nichts derartiges in die Öffentlichkeit gedrungen. Ich vermute, wir hätten davon gehört, wenn so etwas gefunden wäre, aber wir werden spätestens dann wissen, wenn einmal eine Anklageschrift vorliegt. Von dem her, was wir bisher wissen, von der Aktenlage, ist nichts derartiges bis jetzt bekannt.
Herr Günger, was spielt die Muslimbruderschaft in Europa für eine Rolle und was hat das mit Terrorismus zu tun?
Ich könnte zu einem großen Teil dem beipflichten, was auch Thomas Schmidinger eben gesagt hat. Die Muslimbruderschaft selber, da ist ja eigentlich mittlerweile sozusagen auf einem großen Kontinent operierende politische Bewegung, die von demokratischen, legalistischen bis zur terroristischen Facetten in sich trägt. Deswegen kann man sie nicht ganzheitlich in eine Form stellen. Das Problem in der Muslimbruder insgesamt ist, das haben wir übrigens bei der Gülen-Bewegung auch, dass sie in vielen Ländern Europas verdeckt sind. Das heißt, sie sind nicht sichtbar. Also es gibt kaum Leute, es gibt ganz wenige, die sich als Muslimbruder deklarieren. Und das ist immer schwierig, wenn sie zum Teil konspirative Strukturen haben, die nicht sichtbar waren. Das heißt, es gibt viele Mutmaßungen, Hinweise, Indizien, aber das Problem ist, dass sie mit ganz normalen journalistischen Mitteln und Methoden, auch zum Beispiel mit ganz normalen wissenschaftlichen Mitteln und Methoden, eigentlich zum Beispiel nicht nachweisen können, ob jemand in solchen konspirativen Strukturen ist. Das heißt, man spürt sie hier und dort, man nimmt sie dort wahr, aber es bleibt meistens im Kontext der Mutmaßungen. Was nicht heißt, dass es sie nicht gibt. Aber über die Größe und das Ausmaß, das glaube ich, da muss man auch innerhalb Europas noch ein bisschen differenzieren. Wir wissen, dass sie in Frankreich stärker sind, sie sind in Teilen zum Beispiel in der Schweiz noch viel stärker historisch und so weiter. Und in Österreich haben wir das Phänomen, dass wirklich eben Forschungsansätze hier nicht wirklich weiterhelfen. Es gibt, ich hätte die Annahme, und das kommt natürlich aus vielen sozusagen auch Debatten, die wir führen, dass wir vermutlich gar nicht so viele Muslimbrüder in Österreich haben. Möglicherweise aber in verschiedenen Funktionen. Und ob die sozusagen Muslimbrüder eingeschworene Muslimbrüder sind, die sozusagen auch die Bayar abgelegt haben, also den Schwur, oder ob das Leute sind, die damit sympathisieren, ist ja noch eine andere Frage. Was das wiederum sozusagen mit Terror direkt zu tun hat, steht auf einem anderen Blatt. Das muss man sowieso sehr noch unterscheiden. Mein Problem, meine Sorge dabei war, als also wir auch von der Dokumentation stellen, wussten nichts von dieser sozusagen, der Razzia. Also wir hatten uns 2-3 Tage vorher getroffen. Wir haben das selber in den Medien gelesen. Und ich hatte ursprünglich genauso gut, dass sozusagen, wenn die Polizei so, also was für mich von Anfang an sehr, sehr schwierig stand, und da tut es mir für alle leid, dem sozusagen staatliche Willkür widerfahren ist, auch wenn ich sozusagen viele innerliche Positionen nicht teile. Aber ich hätte es ja verstehen können, wenn man gesagt hat, unmittelbar nach dem Terroranschlag gab es sozusagen, der Staat hat überreagiert. Dann würde man sagen, das ist trotzdem nicht richtig, aber es gibt sozusagen einen gesellschaftlichen Kontext, den man vielleicht lesen kann. Aber wenn Menschen doch über fast ein Jahr lang observiert worden sind, das heißt abgehört worden und so weiter, dann weiß man ganz konkret über deren Lebensverhältnisse sehr gut Bescheid. Und dann ist es auch relativ klar, dass diese Menschen, wo keine unbedingt Gefahr im Bezug ist und wo man auch nicht unmittelbar von einer Gefahr ausgehen kann, was auch sich empirisch dann noch gezeigt hat. Von der habe ich die Unverhältnismäßigkeit des staatlichen Eingriffs in keinster Weise verstanden. Das delegitimiert auch ein Stück weit das rechtsstaatliche Handeln in diesem Bereich.
Jetzt, Farid Hafez, ich nehme an, die Polizei hat Sie gefragt, ob Sie überhaupt Mitglied der Muslimbruderschaft sind. War das so und was haben Sie geantwortet?
Also nochmal, ich selbst war bei der Einvernahme, habe ich jede Aussage verweigert, weil ich von meinem Recht Gebrauch genommen habe, eine Anwältin zu Rate zu ziehen. Und weil ich natürlich nie mit einem Strafrecht zu tun hatte, hatte ich keinen Anwalt, keine Anwältin in diesem Bereich. Aber es ist ganz klar, ich bin selbst schon zweimal medienrechtlich vorgegangen gegen diese Behauptung, ich sei in der Nähe von der Muslimbruderschaft einmal und einmal, dass ich ein Muslimbruder sei. Ich habe das zweimal in zweiter Instanz gewonnen, weil natürlich der Wahrheitsbeweis nicht gebracht werden konnte und der wird auch hier in diesem strafrechtlichen Rahmen nicht gebracht werden können, weil ich ganz einfach von Anfang an das klar und deutlich gesagt habe, ich bin keiner. Und ich glaube, der Punkt hier, es ist ja auch interessant, weil dem geht ja etwas voraus. Ja? Also das ist ja nicht im Vakuum entstanden, diese Razzia. Diese Razzia ist entstanden, weil wir eine Propaganda in den letzten mehreren Jahren gehabt haben, wo es darum gegangen ist, was ist der böse politische Islam? Die Muslimbruderschaft steht für diesen politischen Islam. Und es gibt eine lange Kampagne, dass verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen oder eben auch Akademiker und Kritiker wie meine Person eben in der Öffentlichkeit oder hinter verschlossenen Türen weit öfters, da traut man sich das mehr auszusprechen, gesagt wird, das sei ein Muslimbruder, die sei eine Muslimbruderschaftsorganisation. Und ich glaube, das ist irgendwo das, wenn ich die Akten lese, und das war natürlich sehr schlimm für uns, weil wir die Akten monatelang eben nicht lesen konnten. Ich habe nicht gewusst, was passiert da überhaupt gerade mit mir. Meine Annahme war, irgendjemand hat Dreck am Stecken und versucht, mich da mit jemandem in Verbindung zu setzen. Jetzt, wo ich die Akten mehrheitlich gelesen habe, sage ich, das ist einfach erstunken und erlogen und verschwörerisches Denken. Und das passt genau in diese Denkweise hinein, die das schon seit vielen, vielen Jahren eben im öffentlichen Raum auch geteilt wird.
Also Sie schreiben Artikel, Sie geben Bücher heraus, das ist Ihre Tätigkeit als Politikwissenschaftler. Was ist jetzt konkret der Vorwurf der Staatsanwaltschaft an Sie im Zusammenhang mit terroristischer Vereinigung, Geldwäsche, Terrorismus? Entnehmen Sie den Akten gegen Sie?
Also konkret gibt es nichts zu diesen fünf Artikeln, die da im Raum stehen. Ja? Also es gibt nichts Konkretes zur Terrororganisation oder zur Geldwäsche oder was weiß ich, ja. Das ist das eine, was gesagt werden muss. Das andere, was gesagt werden muss, ist, es gibt sozusagen allgemeine Verdachtsmomente, die herangezogen worden sind. Da ist das eine, dass ich ein Schulprojekt unterstützen würde hier in Österreich, eine öffentlich-rechtliche Schule. Das andere ist, einen ganz, ganz wichtigen Aspekt und das ist sozusagen das, was im Raum steht, ausschließe, dass man irgendjemand irgendwie beweisen kann und gleichzeitig ich aber auch nicht sagen kann, das ist der Beweis dafür, dass es nicht stattgefunden hat, weil es einfach eine Lüge ist. Ja? Und das ist basierend auf dem Telefonat mit einem Beschuldigten, der behauptet, ich hätte ein Treueeid abgegeben bei der Muslimbruderschaft. Jetzt will ich gar nicht zu sehr in die Details hier und da, aber auch eben auch, wie der Kollege Schmiedinger gesagt hat vorher, am Ende des Tages, selbst wenn das stimmen würde, wie kann man hier denn mit einem Terrorparagrafen kommen? Und ich glaube, das ist das Interessante. Auf der einen Seite sagt nämlich, die Propaganda der Regierung ist, der politische Islam ist nicht der Terror. Es ist der Nährboden für den Terror. Das, was man jetzt aber gemacht hat, ist Terrororganisation und terroristische Terrorfinanzierung als Paragrafen heranzuziehen, was sehr widersprüchlich ist.
Anna Thalhammer, wenn man sich denkt, okay, geht die Justiz gegen Terrorverdächtige vor. Da denkt man, das sind Leute, die gehen nach Syrien oder sind aus Syrien gekommen oder schauen, dass sie irgendwo einen Sprengstoff auftreiben oder Munition auftreiben wie der Attentäter vom November. Dass Wissenschaftler, Geschäftsleute oder Mitarbeiter islamischer Institutionen bei einer solchen Razzia das Ziel sind, hat es das in Österreich schon gegeben?
Das ist jetzt eine gute Frage. Nicht, dass ich mich erinnern kann, aber das kann vielleicht der Herr Schmiedinger auch besser beantworten, der da wahrscheinlich ein besseres geschichtliches Wissen dazu hat als ich. Naja, wie soll ich sagen? Also, dass es jetzt Wissenschaftler oder auch Geschäftsleute trifft, finde ich, ist ja noch nicht das Problem, weil könnte ja theoretisch sein, dass auch ein Wissenschaftler irgendwas angestellt hat. Nur weil er Wissenschaftler ist, heißt das nicht, dass er nicht auch was verbrochen haben kann. Ich finde halt nur, dass die Qualität der Ermittlungen so derartig grottig ist, dass ich nicht verstehen kann, wie man sowas machen kann. Also es sind Übersetzungsfehler, es werden Äpfel mit Birnen verwechselt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin jetzt auch wirklich keine Islamwissenschaftlerin, aber wenn ich dauernd von einer salafistischen Muslimbruderschaft lese in diesen Gutachten und auch das, was die Leute vom LVT schreiben, dann denke ich mir dauernd, na gut, also entweder habe ich nicht verstanden, dass das eh zusammengehört. Ich habe mir gedacht, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und so geht das halt dahin. Also es sind sehr viele Mutmaßungen, es sind sehr viele, wo man merkt, dass es in der Community offensichtlich Brösel gibt, wo der eine über den anderen was Böses sagt und ihm was unterstellt oder er hat gehört, dass... Aber es ist halt, also mir fehlt in diesem ganzen Akt die richtig harte Beweisführung. Das ist einfach noch nicht da.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Kenan Güngör, bei diesem Engagement des Farid Hafez steht der Kampf gegen Islamfeindlichkeit, der Kampf gegen Islamophobie im Zentrum. In der akademischen Forschung ist dieser Begriff, wird verwendet, aber ist umstritten. Ist das normal, dass man dadurch gleich in die Gefahr kommt, den Ruf zu haben, politischer Islam mit Abgleitflächen in Richtung Terrorismus? Oder ist das nicht eine politische und auch akademische Auseinandersetzung, vielleicht die offen geführt werden muss?
Ganz sicher Letzteres. Also man kann sehr trefflich über diese Begriffe diskutieren. Wir wissen aber, dass diese Begriffe ja nicht zufällig entstanden sind, sondern das sind interessengeleitete Agenten gewesen. Es gibt die Konferenz der islamischen Länder. Dort war das auch sozusagen eine Strategie, was man eingeführt hat, zu sagen, wir möchten in Europa über das Thema Islamophobie nach vorne bringen, als sei das einzige Problem und somit ein Stück weit ein bisschen eine moralische Schuld auf die andere Seite hineingeben und zugleich in dem Moment sich als Opfer zu stellen, die zu schützen sein. Und damit aber auch alle Missstände und Probleme, die wir innerhalb der muslimischen Organisationen haben, und die haben wir ja zuhauf von der Misogynie, von den autoritären Strukturen, die wir haben, von dem Ultranationalismus, den wir dort haben, für den Hang zu militärischen, sozusagen Militärpropaganda, wie wir sie zum Teil haben. Und auch jetzt, vielleicht um das zu sagen, Herr Hafez, es tut mir wirklich, wirklich leid für Sie, um Ihre Familie, dass das Ihnen und vielen anderen widerfahren ist. Aber zugleich ist es ja die Kehrseite, dass man zum Beispiel, ich glaube, dass ein Hafez nicht wegen das, wozu er bezichtigt wird, dass das Problem ist. Aber es gibt eine politische Diskussion, die wir auch mit einem Herrn Fest durchzuführen haben, dass jemand, der sich in dem Moment als zu Recht als Opfer sieht, eine Staates, der unverhältnismäßig eingreift, zugleich aber in einem Denunziations-Think-Tank, wirklich, und das wird von der Familie Al-Baida finanziert, diese CETA-Stiftung.
Das müssen Sie nochmals erklären, was meinen Sie genau mit diesem Think-Tank?
Also es gibt die CETA-Stiftung in der Türkei, die auch in Europa ist. Das ist eine Lobbyorganisation und ein wissenschaftlicher Think-Tank der AKP-Regierung. Finanziert wird es von der Familie von Erdogan, das heißt die Al-Baida-Familie, die die verschiedene Berichte herausgebracht haben, wo Journalisten europaweit, von BBC, von der Deutschen Welle und viele anderen Wissenschaftler, von Politikern, und dann sozusagen auch der Bericht, der Islamophobie-Bericht, wo Herr Hafez drin schreibt, wo Namen, Adressen angegeben werden, Personen hingestellt worden sind. Viele dieser Journalisten haben ihr Recht in der Türkei, sozusagen ihrer Arbeit nachzugehen, verwirkt. Viele von denen sind in der Türkei festgenommen worden. Und deswegen hat sich das für eine Doppelmoral Ich finde es richtig sozusagen, ich hatte, was der Rechtsstaat gemacht hat, falsch, aber es ist mindestens genauso falsch, wenn Leute sich hier als Opfer hinstellen, zugleich bei so einem totalitären System mit am Denunziationsapparat ein Teil davon sind, ohne dabei Skrupel zu haben.
Also Sie sagen, die Kampagne gegen die Islamophobie wird zum Teil von Erdogan unterstützt, von der türkischen Führung unterstützt und denunziert ad personam Personen, die dann der Repression in der Türkei zum Opfer fallen. Thomas Schmiedinger.
Vielleicht nur ein Halbsatz, was nicht heißt, dass wir in Europa und auch in Österreich eine Zunahme der Feindseligkeit gegen Muslime haben. Das ist die andere Seite der Medaille. Aber ich werfe beiden Seiten Unredlichkeit in der Sache vor.
Thomas Schmiedinger, wie groß ist das ein Problem, dass diese Kampagne gegen Islamophobie, gegen Islamfeindlichkeit von einem türkischen Think Tank unterstützt wird, zum Teil auch finanziert wird, wird auch von der Europäischen Union ja finanziert?
Ich halte das schon für ein Problem. Es ist aber ein politisches Problem, dass wir politisch diskutieren müssen, auch wissenschaftlich diskutieren müssen. Also ich habe da selbst mit dem Kollegen Farid Harbeth jahrelange immer wiederkehrende Diskussionen und Dispute zu diskutieren. Ja? Das macht aber, also diese Differenz macht aber ganz sicher nicht den Farid Harbeth oder irgendjemand von den Kollegen von ihm, die an diesem Gericht arbeiten, zum Terroristen oder zum Unterstützer von Terroristen. Das muss man wirklich unterscheiden. Ja? Jemand, der mit dem ich einen wissenschaftlichen oder politischen Disput habe, der ist vielleicht ein politischer Gegner, aber er ist deswegen sicher niemand, den ich mit staatlicher Repression bekämpfen wollen. Im Gegenteil, solche völlig ungerechtfertigt, also wenn sich herausstellt, dass diese staatliche Repression eben völlig ungerechtfertigt ist, dann bestätigt das ja geradezu das Narrativ, das jetzt nicht primär beim Farid Harbeth, sondern weit verbreitet in muslimischen Communities da ist, nämlich, dass eben der Staat hier kein neutraler Akteur ist, sondern mit Ressentiments gegen Muslime vorgeht. Das heißt, sollte sich herausstellen, dass hinter dieser Hausdurchsuchung letztlich tatsächlich nur heiße Luft war, dann würde das innerhalb der muslimischen Communities, sagen wir mal, sehr konservativ geprägte Opfernarrative noch massiv verstärken. Das hat beigetragen, dass dieser Diskurs rationaler geführt wird.
Farid Hafez, schwächt das Ihre Argumentation jetzt inhaltlich, ganz unabhängig jetzt von dieser Operation Luxor, dass Sie von der türkischen Führung Ihre Forschung, Ihre Publikationen unterstützt werden? Schwächt das Ihre Argumente?
Erstens muss ich hier etwas klarstellen. Also ich habe über 100 Publikationen, okay? Und das sage ich nicht, um angeben zu wollen, das sage ich, weil von diesen 100 Publikationen vielleicht 8 bei diesem Think Tank publiziert worden sind. Ja? Also das nur, um hier einen Kontext herzustellen, weil das ist natürlich
finanziert worden.
Auch die Teil dieser Propaganda zu sagen, Farid Hafez ist und wird finanziert von. Das ist kein richtiges, vollständiges Bild. Das Zweite, was ich hierzu sagen muss, ist, nicht ich mache das für SETA, sondern ich bin mit einem Proposal hingekommen und die finanzieren das für mich.
SETA ist dieser türkische Think Tank.
Genau.
Oder Erdogan-nahe türkische Think Tank.
Das wird behauptet. Meines Wissens nach ist es sicherlich im Milieu nahe zu diesem konservativ-muslimischen, aber es ist weder ein AKP-Think-Tank noch ein Regierungs-Think-Tank. Das muss auch klargestellt werden. Und by the way,
das stimmt empirisch nicht. Das ist so, ich wollte nur sagen, das stimmt empirisch nicht. Das ist sozusagen im Deutschen Bundestag ist eine Anfrage.
Herr Kollege, ich
habe es
ausreden lassen.
Und dort wurde, ach so, schon Sie nur ein Halbsatz.
Nein, aber ich habe auch viele Sachen zu sagen zu dem, was Sie gesagt haben. Gut, sorry, es tut mir leid.
Okay, also, bitte, Farid.
Seien wir alle respektvoll, ja? Also die Sache ist die, dieser Report wird zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal nicht mehr herausgegeben im Namen von SETA. Macht das jetzt die Sache anders? Das werden wir uns anschauen. Ich zweifle daran, bei dieser Art und Weise das darzustellen, dass es wirklich das Problem ist. Und ich halte diese Sache, was Sie vorher gesagt haben, dass eine islamische Konferenz sich darauf geeinigt hat, man müsste das nach vorne bringen, das Islamophobie-Thema, dass das ist die Argumentation des LVT Steiermark in der letzten Akte, die ich gelesen habe. Da finden sich 100 Gastkommentare von mir, die ich veröffentlicht habe, öffentlich, die überall nachzulesen sind, vom Standard über die Presse bis zur Haaretz. Und dann wird behauptet, dass Farid Hawes das deswegen tun würde, weil das ja die Strategie der Muslimbruderschaft sei, über Islamophobie zu sprechen. Und Entschuldigung, also was ist das für eine Argumentation?
Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich habe mit vielen Personen, die auch in der Branche, auch akademisch aktiv sind, gesprochen. Es gibt ja viele Universitätsangehörige, die sich für Sie einsetzen und sagen, das ist, Sie sind eine Art Dissident in Österreich. Aber viele sagen mir, der Farid Hafez äußert sich sehr engagiert gegen Islamophobie, aber es geht uns ab, ein Engagement gegen die Repression in der Türkei, gegen die Repression von Opfern des Erdogan, gegen die Repression von Leuten, die in der Türkei verhaftet sind. Was sagen Sie dazu?
Also schauen Sie, grundsätzlich halte ich auch das für ein Problem. Also wenn so wie der Kollege Günger gesagt hat, es wird Wissen produziert, um bestimmte Dissidenten in anderen Ländern, wie etwa der Türkei, zu inhaftieren oder dergleichen. Das ist das Gleiche, was mit mir passiert. Natürlich ist das abzulehnen. Natürlich ist das ein Problem. Also das ist nicht der Punkt. Aber ich muss auch eine Sache sagen. Schauen Sie, es gibt unterschiedliche Verständnisse davon, wie Akademiker sich in den öffentlichen Raum bewegen. Ich habe mehrere Themen, aber ich habe auch viele Themen, über die ich nicht rede, weil ich mich einfach nicht als dieser Universalgelehrte begreife, wie ein Noam Chomsky, der quasi zu allem etwas zu sagen hat. Das hängt mit dem Verständnis zusammen. Aber wenn Sie es jetzt hier von mir klar und deutlich hören wollen, ja, es ist ein Problem. Und das ist, dass ich wiege nicht das eine gegen das andere hier auf.
Ganz kurz, Farid Hafez, wie geht's weiter? Was haben Sie für Termine, für Erwartungen? Ganz kurz bitte, wir sind am Ende unserer Sendung.
Ja. Die Beschwerden sind bis jetzt noch nicht beantwortet worden. Wir warten auf das OLG Graz, um hier eine Antwort darauf zu geben, ob diese Razzien überhaupt rechtmäßig waren oder nicht. Und das steht aus, das sollte allem Anschein nach in den nächsten Monaten oder in Bälde kommen. Wir werden sehen, in welche Richtung das deuten wird. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich die letzten Akten gelesen habe, also da wird Schundluder getrieben. Also das ist keine seriöse Arbeit, in keinster Weise.
Das ist die Interpretation eines Beschuldigten. Ganz klar, das war eine Sendung über die Antiterror-Razzia, sogenannte Antiterror-Razzia vor einem halben Jahr gegen angebliche oder auch wirkliche Mitglieder der Muslimbruderschaft. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Beste Grüße aus der Falter-Redaktion. Ich darf mich verabschieden. Danke für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.